Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Morgen zum heutigen Gottesdienst am Sonntag ex Audi, dem sechsten Sonntag nach Ostern. Herzlich willkommen. Der Wochenspruch für die neue Woche steht in Johannes 12, Vers 32. Und da sagt Jesus: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und so lassen Sie uns diesen Gottesdienst zusammen feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt zunächst ein paar Abkündigungen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Arbeitsgemeinschaft Hospiz in unserer hessen-nassauischen Landeskirche. Im Anschluss an den heutigen Gottesdienst laden wir noch zum Kirchenkaffee ganz herzlich ein. Alle, die dafür was mitgebracht haben, also allen, die dafür was mitgebracht haben, schon mal ein herzliches Dank vorweg. Dann eine Einladung für heute Nachmittag um 14.30 Uhr in der Aalschul in Weisenberg. Da gibt es ein christliches Frühlingskonzert mit dem Gesangsduo Frank und Virginia Busch aus Werdorf bei Wetzlar unter dem Motto Hoffnung und Zuversicht zum strahlenden Licht mit anschließendem gemeinsamen Kaffee trinken. Der Eintritt ist frei, dazu herzliche Einladung. Am Donnerstag fahren die beiden Frauentreffs gemeinsam nach Herborn, nehmen dort an einer Stadtführung teil. Die gemeinsame Abfahrt ist um 14 Uhr am Gemeindehaus in Rabenscheid. Und am Samstag fährt der Männertreff gemeinsam nach Braunfels und besichtigt dort das Braunfelser Schloss. Da ist die gemeinsame Abfahrt um 14.30 Uhr am Park hier in Liebenscheid. Und dann noch eine herzliche Einladung zu den Gottesdiensten an den beiden Pfingstfeiertagen am kommenden Wochenende. Da gibt es zunächst am Pfingstsonntag zwei Abendmahlsgottesdienste mit Iris Kümichel um 9.15 Uhr in der Neukirch mit anschließendem Kirchenkaffee und um 10.45 Uhr hier in Liebenscheid, also genau umgekehrt wie heute. Und am Pfingstmontag gibt es unseren nächsten Lobpreisgottesdienst Logo und zwar um 18 Uhr abends mit anschließendem gemeinsamen Abendessen nach dem Motto Bring and Share im Gemeindehaus in Rabenscheid. Das heißt, da würden wir uns dann wieder freuen, wenn möglichst viele auch was zum Essen mitbringen und mit anderen teilen würden. Dann noch zwei traurige Mitteilungen, denn von zwei Gemeindegliedern mussten wir in den letzten Wochen Abschied nehmen. Am 25. April verstarb im gesegneten Alter von 91 Jahren Frau Detlinde Anneliese Eitenneuer, geborene Imo, die zuletzt in einer Senioren-WG in Hintermühlen gelebt hat, aber davor die längste Zeit hier in Liebenscheid. Ihre Beerdigung war am 2. Mai auf dem Friedhof in Liebenscheid und stand unter einem Bibelwort aus Jesaja 43, Vers 1, wo es heißt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und bereits am 21. April verstarb Herr Achim Blätz aus Weisenberg im Alter von 61 Jahren. Die Trauerfeier für ihn mit anschließender Urnenbeisetzung war am 5. Mai auf dem Friedhof in Weisenberg. Sie stand unter einem Bibelwort aus Psalm 23, wo es im bekannten Vers 1 heißt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir verharren für eine Weile im stillen Gedenken an unsere beiden Verstorbenen. Und während dieser Zeit der Stille werde ich hier vorne auf dem Altar für unsere beiden Verstorbenen zwei Kerzen an der Osterkerze anzünden. Diese Kerzen dürfen Sie als Angehörige unserer Verstorbenen im Anschluss an den Gottesdienst zum Gedenken mit nach Hause nehmen. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das gilt auch noch für uns heute und somit auch für unsere beiden Verstorbenen. Und das schenkt uns eine Hoffnung, die weit über den Tod hinausreicht. Am Ende dieses Gottesdienstes gedenken wir unserer beiden Verstorbenen und ihrer Angehörigen dann auch nochmal im Fürbittgebet. Und nun singen wir als erstes gemeinsames Lied, das Lied Nummer 455, Morgenlicht leuchtet, alle drei Strophen. Wir sprechen als Eingangspsalm im Wechsel die bekannten Worte des Psalms 23 unter der Überschrift Der Herr ist gut und barmherzig im Gesangbuch Nummer 711 und ich bitte Sie, wie üblich, die rechts eingerückten Verse zu lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück.
Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen. Barmherziger Gott, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, so haben wir gerade gebetet. Darauf vertrauen wir. Aber wir selber schaffen es oft leider nicht, gütig und barmherzig zu sein. Denn bei manchen unserer Mitmenschen fällt uns das doch recht schwer. Darum kommen wir nun zu dir als unserem guten Hirten und bitten dich, Herr, erbarme dich unser.
Eleison.
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. So lesen wir im Psalm 103. Auch uns gegenüber ist Gott so, selbst dann, wenn wir selber oft eher unbarmherzig sind. Darum Lob singet dem Herrn, kommt, erhebet seinen Namen.
Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schaden. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Bet und fetert nun ein Ende.
Wir beten. Herr, unser Gott, du begleitest uns auf unserem Lebensweg als unser guter Hirte. Manchmal fällt es uns leicht, darauf zu vertrauen. Doch manchmal fühlen wir uns auch völlig allein und glauben deshalb nicht wirklich daran. Darum begegne uns immer wieder neu als unser guter Hirte und stärke unser Vertrauen in dich, deinen Beistand und dein Geleit. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus Johannes 10 die Verse 11 bis 15 und 27 bis 29. Dort sagt Jesus Folgendes: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren und ihr Leben danach ausrichten. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen Lied Nummer 602. Du hast gesagt, ich bin der Weg. Alle 6 Strophen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Predigttext ist genau genommen eigentlich der vom 19. April von vor 4 Wochen. Da hatten wir auf der Neukirche Konfirmation gehabt, da ging es dann um was ganz anderes. Deswegen hole ich diesen Text heute nach. Und der steht im 1. Petrusbrief im Kapitel 2. In den Versen 21 bis 25. Und da lesen wir Folgendes. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Herr, unser Gott, segne du unser Reden und unser Hören. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, um Jesus als den guten Hirten geht es heute. Und um diesen guten Hirten zu wissen, der ja auch mein Hirte ist, und immer und überall an meiner Seite ist und für mich da ist. Das tut gerade in einer Zeit wie der jetzigen, wo sowohl das Weltgeschehen als auch die wirtschaftliche Lage immer beunruhigender wird, doch gut. Denn dieser gute Hirte begleitet mich, ist für mich da und sorgt sich um mich. Und wenn es mir schlecht geht und ich leide, dann weiß ich zudem darum, dass er damals auch selber gelitten hat und sogar gestorben ist und von daher auch ganz genau weiß, wie es mir geht und wie ich mich fühle, wenn ich gerade leide. Und das kann dann durchaus sehr tröstlich, wohltuend und beruhigend sein. Und noch dazu verheißt uns ja dieser gute Hirte in unserer heutigen Schriftlesung: Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und das macht sogar Mut und Hoffnung in Zeiten wie diesen, wo auch die Kriegsgefahr mitten in Europa wieder zunehmend größer wird. Aber in unserem heutigen Predigttext geht es auch noch um ganz andere Aspekte des Hirteseins Jesu. Wobei Petrus zugleich auch den Blick auf uns Christen als seine, in Anführungszeichen, Schafe lenkt. Und den Blick auf Jesu Schafe aus den Gemeinden, an die er sich hier wendet, schreibt er dabei Folgendes: Ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Diese Christen, denen Petrus hier schreibt, haben also in ihrem Leben eine Kehrtwendung um 180 Grad vollzogen, so könnte man sagen. Eine Kehrtwendung von einem Leben ohne Christus zu einem ganz bewussten Leben mit Christus. Ohne Christus irrten sie allein durchs Leben, so wie Schafe ohne einen Hirten. Ohne ein klares Ziel vor Augen, ohne Schutz vor Gefahren und ohne ein echtes Zuhause. Und das ist ihnen offenbar auch selbst bewusst geworden, als sie mit Jesus in Berührung kamen, als Petrus und andere Apostel ihnen das Evangelium verkündigten. Denn da sind sie zu Jesus umgekehrt, schreibt Petrus. Umgekehrt von einem Weg ohne Christus zu einem Weg mit Christus. Aber warum eigentlich? Was konnte dieser Jesus ihnen denn bieten, was sie vorher nicht hatten? Dazu schreibt Petrus Folgendes, jetzt mal nach einer neueren Übersetzung zitiert: Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir frei sind von der Sünde und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Jesus hat uns also von unserem Hauptproblem befreit in den Augen des Petrus, nämlich von der Schuld, die zwischen uns und Gott steht. Für diese unsere Schuld hat er mit seinem Tod bezahlt und uns dadurch den Weg zu Gott freigemacht. Als der gute Hirte hat er sein Leben für die Schafe gegeben. Und wenn wir dieses sein Geschenk an uns bewusst und dankbar annehmen, mit unserer Schuld zu ihm kommen, sie ihm bekennen und um Vergebung bitten, dann dürfen wir folglich ganz gewiss sein, dass Gott uns auch wirklich vergibt. Aber Gottes Vergebung zu empfangen, das ist für Petrus ja nur der erste Schritt auf dem Weg mit Jesus. Und nach diesem ersten Schritt stehen zu bleiben, das wäre verhängnisvoll. Denn dann geht's ja eigentlich erst so richtig los. Als der gute Hirte will uns Jesus nämlich zeigen, wo es lang geht auf dem Weg mit Gott. Er will uns zeigen, was gut für uns ist und was nicht. Er selber geht uns nämlich als Vorbild voran und ruft uns in seine Nachfolge. Petrus formuliert das hier so: Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Denn Christus, so hat es mal der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sehr treffend auf den Punkt gebracht, will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Also Leute, die ihn und das, was er gesagt und getan hat, nicht einfach nur gut finden, sondern die ihm nacheifern, die sich an ihm und an seinem Leben orientieren und versuchen, so zu leben und zu handeln wie er. Und das ist oft genug gar nicht so einfach. Sicher, in einem können wir es Jesus nicht gleich tun. Für die Sünden anderer sterben, das können wir nicht. Aber das brauchen wir ja auch nicht. Das hat er schon längst getan. Aber in allem anderen dürfen und sollen wir versuchen, es ihm gleich zu tun. Auch wenn es uns in der Regel sicherlich immer nur ansatzweise gelingen wird. Einiges davon erwähnt Petrus, wenn er hier schreibt: Christus hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat keine Sünde getan, keine Lüge, kein betrügerisches Wort ist je über seine Lippen gekommen. Wenn man ihn beschimpfte oder misshandelte, hat er es ohne Widerspruch ertragen. Denn er wusste, dass Gott ein gerechter Richter ist und seine Sache vertritt. Wie? Und das sollen wir auch so praktizieren? Ist das nicht doch etwas zu viel verlangt? Man kann sich doch nicht alles gefallen lassen. Man muss sich doch auch mal wehren dürfen. Ansonsten können sich doch jeder alles erlauben. So wird jetzt mancher vielleicht einwenden. Vieles spricht in der Tat gegen diese Aufforderung des Petrus. Und trotzdem steht Petrus im Neuen Testament mit dieser Meinung nicht allein. Im Gegenteil. Denken wir nur an die Worte Jesu aus der Bergpredigt, der da gesagt hat: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine eine Backe schlägt, dem bietet die andere auch da. Oder denken wir an die Worte des Paulus aus Römer 12. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Rächt euch nicht selbst. Lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das sind schon alles ziemlich krasse Worte. Ganz egal, ob von Petrus, Paulus oder Jesus. Und da müssen wir wohl erstmal schlucken und dann zurückfragen, ja, geht das denn überhaupt? Lässt sich das überhaupt umsetzen und danach leben? So mir nichts, dir nichts, sicherlich nicht. Und ohne Gottes Hilfe schon mal gar nicht. Aber unmöglich ist es auch nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel noch recht gut an den Besuch eines Ehepaars aus Ruanda im April 1998 oben auf der Neukirch. 1994, da sind fast alle Angehörigen dieses Ehepaars nebst zahlreichen anderen Menschen in Ruanda Opfer eines grausamen Völkermords geworden. Und die beiden selbst haben damals nur durch ein Wunder überlebt. 4 Jahre nach dieser furchtbaren Tat sind dann 22 der Hauptverantwortlichen für dieses Massaker zum Tode verurteilt worden. Und ihre geplante Hinrichtung war genau an dem Tag, als diese beiden Überlebenden des Völkermords bei uns auf der Neukirch zu Gast gewesen sind. Abends in den Nachrichten wollten die beiden gerne die aktuellen Berichte aus Ruanda sehen und hören. Und als sie dort in den Nachrichten dann die Meldung von der vollzogenen Hinrichtung hörten, da verspürten sie nicht etwa Genugtuung darüber, dass die Mörder ihrer Angehörigen nun ebenfalls tot waren, sondern sie waren ganz im Gegenteil zutiefst betroffen, bestürzt und traurig. Denn als überzeugte Christen hatten die beiden nicht etwa Rachegefühle gehegt, sondern sie waren ganz im Gegenteil seit dem Ende des Völkermords darum bemüht, zwischen den einzelnen Volksgruppen in Ruanda, also vor allen Dingen Hutu und Tutsi, Brücken der Verständigung und der Versöhnung zu bauen. Nach der Verhängung der Todesstrafe gegen die Mörder ihrer Familie hatten die beiden sogar zusammen mit anderen überzeugten Christen ein Gnadengesuch an den Präsidenten verfasst, mit der Bitte, die Hinrichtung nicht zu vollziehen. Und als sie dann doch vollzogen wurden, an dem Tag, wo die beiden bei uns waren, da verspürten sie einfach nur Mitleid, Betroffenheit und Trauer. während die meisten anderen persönlich Betroffenen wahrscheinlich eher so etwas wie Genugtuung verspürt haben. Oder ich denke an einen anderen Fall, den ich mal vor einigen Jahren in einem Fernsehbeitrag vom Evangeliumsrundfunk gesehen habe. Und zwar von einer Frau aus dem Schwarzwald, deren Tochter 10 Jahre zuvor vergewaltigt und umgebracht wurde. Fast 3 Jahre ging sie anschließend durch die Hölle, wie sie selber die Zeit nach dem Tod ihrer Tochter beschrieb. Doch dann erhielt sie durch ihren neu gefundenen Glauben an Jesus neue Zuversicht und Lebenskraft. Und weitere 2 Jahre später begann sie sogar, in der christlichen Gefangenenhilfsorganisation Schwarzes Kreuz mitzuarbeiten, die sich seelsorgerlich um Gefängnisinsassen kümmert. Dabei versuchte sie dann auch, mit dem Mörder ihrer Tochter Kontakt aufzunehmen, da sie mittlerweile soweit war, dass sie ihm vergeben konnte und ihm das auch gerne selber so sagen wollte. 4 Jahre lang hat es der Mörder abgelehnt, von ihr besucht zu werden. Aber 2 Wochen bevor der Mörder an einer schweren Krankheit verstarb, gelang es ihr dann doch noch, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Und zwar im Beisein seiner Frau, eines Gefängnisseelsorgers und einer Sozialarbeiterin. Als diese Frau dann dem Mörder ihrer Tochter sagte, dass sie ihm vergeben wollte und ihm davon erzählte, wie ihr Glaube an Christus sie dazu gebracht hat, ihm vergeben zu können, da geschah das Überwältigende und Wunderbare. Dieser Mörder ihrer Tochter, der sich jahrelang erfolgreich gegen jeden Kontakt mit ihr gewehrt hat, bittet sie, mit ihm zu beten. Das tut sie natürlich gerne. Und dieser Mörder findet dadurch ebenso wie seine Frau zum Glauben an Christus. 2 Wochen später stirbt er als begnadigter Sünder und im Frieden mit Gott. Und dann noch ein 3. Beispiel, ist auch schon eine Weile her. Am 2. Oktober 2006, vielleicht erinnern sich noch einige daran, gab es in einer kleinen Amish-Schule in Pennsylvania einen furchtbaren Amoklauf, bei dem der Täter 5 Mädchen und sich selbst erschossen hat und noch weitere 5 Kinder schwer verletzt hat. Und was dann in der Folgezeit fast noch mehr Menschen bewegt hat, war die Reaktion dieser Amish-Gemeinde, von der ja viele den Tod eines Kindes aus ihren eigenen Familien zu betrauern hatten. Denn diese Angehörigen versanken nicht etwa in ihrer eigenen Trauer oder im Hass auf den Mörder ihrer Kinder, sondern sie begannen sogleich, sich Gedanken um die Witwe und die 3 Kinder des Mörders zu machen, die mittlerweile von ihren Nachbarn wie Aussätzige behandelt wurden. Und die einzigen, die sich letztlich um die Witwe und die Kinder des Mörders gekümmert haben, das waren ausgerechnet diese Amish-Leute, deren Kinder dieser Mörder umgebracht hatte. Eine äußerst bewegende und anrührende Geschichte, die dann 4 Jahre später unter dem Titel Amish Grace verfilmt worden ist. Das sind, wie ich finde, 3 schöne Beispiele dafür, wie das ganz praktisch aussehen kann, die Worte unseres heutigen Textes in das eigene Leben umzusetzen. Denn möglich ist das durchaus, zumindest in Ansätzen. Und zwar dann, wenn wir uns selber ganz bewusst Jesus als dem guten Hirten anvertrauen und dadurch dann zumindest ansatzweise auch fähig dazu werden, in seinen Fußstapfen zu wandeln und somit auch eigene Hirtengefühle entwickeln. Denn wer ganz tief in seinem Innersten um seine eigene Vergebung und Versöhnung durch Christus weiß und davon lebt und zehrt, der wird wahrlich auch fähig dazu, sich selbst mit anderen Menschen zu versöhnen, die an ihm schuldig geworden sind. Und je mehr diese Versöhnung um sich greift und Kreise zieht, desto friedlicher und versöhnlicher kann und wird es auch in unserer Welt als Ganzer zugehen. denn dann wandeln wir in der Tat in den Fußstapfen Jesu und setzen das um, was uns Petrus heute ins Stammbuch schreiben möchte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen Lied Nummer 621, Ins Wasser fällt ein Stein, alle drei Strophen. Wir erheben uns zum Gebet. Herr, unser Gott, du Hirte unseres Lebens, du siehst uns und unsere Welt. Deshalb kommen wir nun voller Vertrauen zu dir und bitten dich, für alle von anderen Menschen Enttäuschten, denen es schwerfällt, noch vertrauen zu können, lass sie deine ermutigende Stimme hören, damit sie Vertrauen zu dir fassen können. Für alle Traurigen und Mutlosen, die den vor ihnen liegenden Weg nicht erkennen können und die nächsten Schritte nicht zu gehen wagen, bitten wir dich, lass sie deine tröstende Stimme hören und gib ihnen den nötigen Mut zum nächsten Schritt. Für alle, die Verantwortung für andere tragen, aber trotzdem in erster Linie an sich selber denken, bitten wir dich, lass sie deine mahnende Stimme hören und lass sie ihren Blick von sich selbst weg auf andere richten, die ihre Hilfe brauchen. Für alle, die verfolgt werden, gefangen sind oder unter Krieg, Terror, Hass und Gewalt leiden, bitten wir dich, lass sie deine befreiende Stimme hören und schenke ihnen echten und wirklichen Frieden. Für alle Mutigen, die aufstehen gegen das Unrecht dieser Welt, bitten wir dich, lass sie deine bestärkende Stimme hören und schenke ihnen viel Kraft und Weisheit für all ihr Tun. Denen, die krank sind, schenke deinen Beistand, deine Nähe und baldige Genesung. Und denen, die um einen lieben Menschen trauern, der von uns gegangen ist, schenke deinen Beistand, deinen Trost und deine Kraft. Insbesondere denken wir da heute noch einmal an unsere beiden verstorbenen Gemeindeglieder, Linde Eitenäuer und Achim Blätz, von denen wir in den letzten Wochen Abschied nehmen mussten. Beide befehlen wir nun dir an und bitten dich, nimm dich ihrer gnädig an und lass sie nun schauen, was sie hier auf Erden geglaubt haben. Genauso bitten wir dich auch für ihre Familien und ihre Angehörigen, die nun um sie trauern. Sei du Gott jetzt bei ihnen in ihrer Trauer. und stehe ihnen bei in ihrem Abschiedsschmerz. Schenke ihnen den Beistand, den sie jetzt brauchen. Begleite sie auf ihrem Weg durch das Tal der Trauer und lasse jeden Tag neu merken und spüren, dass du selber nun bei ihnen bist und mit ihnen gehst. Mit deinem Segen, mit deinem Beistand und deinem Geleit. Und schenke ihnen die feste Zuversicht und Hoffnung, dass unsere Verstorbenen nicht einfach nur von uns gegangen sind, sondern dass sie bei dir nun in den besten Händen sind. Und dass wir uns in deinem ewigen Friedensreich einst sogar auf ein Wiedersehen mit ihnen freuen dürfen. Für uns alle, die wir in deiner Nachfolge stehen und dir als unserem guten Hirten folgen, bitten wir dich, bewahre und begleite uns auf unserem Lebensweg und lass uns in allen Lebenslagen deine Stimme nicht überhören. Segne und behüte uns auch in der neuen Woche und lass auch uns selber zum Segen für andere werden. Und alles, was uns noch ganz persönlich bewegt und beschäftigt, all das, wofür wir dir Danke sagen wollen oder um was wir dich bitten möchten, für uns selbst oder für andere, all das wollen wir dir nun noch ein jeder für sich in der Stille sagen. Und gemeinsam beten wir weiter, so wie es uns Jesus selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch Lied Nummer 590. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Alle drei Strophen.
Thank you.
Halte Hände über uns, führe uns an mit deiner Kraft.
Und nun wollen wir uns erheben und unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ja, nochmal eine herzliche Einladung zum Kirchencafé. Ansonsten allen noch einen gesegneten Sonntag.